Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
Ich bin ein Licht da. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bete zum Anfang noch. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns siehst, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung haben möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte segnest, ich sage, dass du in unser Herz sprichst, dass du uns erkennen lässt, wer du bist, wie du bist und wie gut du bist. Amen. Wir haben leider vorhin vergessen, die Kollekte rumzugeben. Ihr dürft die kurz schnell durchgeben. Und ich erzähle euch ein bisschen was von letzter Woche und von heute. Wundert euch nicht, wenn ich irgendwie ein bisschen komisch aussehe. Ich habe Nacken. Wer von euch hat letzte Woche eine Gebetserhörung erlebt? Cool, ich glaube, ich sehe ein paar Hände. Sehr schön. Ich nicht, wir haben gestern gebetet, ist immer noch da. Warum ist das immer noch da? Wir haben doch gebetet. Da macht man sich dann schon Gedanken, woran hat ihr liegen? Liebt Gott mich nicht? Möchte mir was Böses? Habe ich nicht genug in die Vorbereitung investiert? Habe ich falsch gebetet? Hindert irgendwas in meinem Leben, Gott zu handeln? Oder reicht mein Glaube am Ende nicht? Jemand schon mal solche Gedanken gehabt? Wäre komisch, wenn nicht. So sind wir. Möglicherweise hat dir auch jemand erzählt, als du mal gebetet hast und es ist nichts passiert, dass es an dir liegt. Dass deine Gebete nicht erhört werden. Und wenn das so ist, dann tut es mir sehr leid. Stimmt nicht. Wir schauen uns heute an, warum. Die heutige Predigt hat den Titel Die Wahrheit wählen. Ihr seht das schon. Ich habe mich gestern gespielt mit der neuen App. Voll cool. Heute wird es ein bisschen philosophischer. Und deswegen auch eine Präsentation und deswegen auch, wenn ihr sagt, hey, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel zum Zuhören, ich schicke euch die nachher auch schriftlich, ist gar kein Problem. Letzte Woche haben wir geklärt, was die Identitätsfrage ist. Dass wir Heilige sind, dass wir Kinder Gottes sind und heute schauen wir uns mal die Aspekte an. Wahrheit und Glaube. Also die biblische Wahrheit über dich und deinen Glauben. Genau, das sind die Grundlagen von letzter Woche. Mit deinem Status als Heiliger bist du geliebtes Kind Gottes, Heiliger in Christus, ganz wichtig, nicht von dir aus, in Christus, bedingungslos angenommen. Und das können wir sagen, weil wir es nachlesen, in Römer 5, Vers 8. Gott hat uns seine Liebe bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Seit letzter Woche ist absolut jedem klar, deine Beziehung ist sicher mit Gott. Ein Jahr reicht und dann ist die safe. Aber wie die Beziehung aussieht, schauen wir uns heute an. Geistliches Wachstum, Reife als Christ, so schöne Schlagwörter. Die sind nämlich sehr wohl von uns abhängig. Und es hängt davon ab, ob wir unseren Glauben aus der Kraft Christi leben oder eben nicht. Geistliches Wachstum. Wer entscheidet, ob jemand ein reifer Christ ist? Geistlich gewachsen. Und was machen wir das fest? Das ist leider die falsche Folie. Vielleicht habe ich dann doch was falsch gemacht. Leider machen wir viel zu oft unser geistliches Wachstum oder das an, wo wir das dran festmachen, an so Sachen wie, werden meine Gebete erhört oder nicht? Geht es mir gut im Leben oder nicht? Und wenn das so ist, bin ich geistig reif? Bin ich da nicht? Und wenn ich ein Gebet haben möchte, das erhört werden sollte, müsste ich wohl zu jemandem gehen, der geistlich reif wäre, denn mein Gebet könnte ganz sicher nicht erhört werden. So denken wir manchmal. Aber ein lebendiger Glaube ist der Schlüssel für die Beziehung mit Gott und für geistliche Reife. Und da können wir alle voneinander lernen. Kleines Beispiel. Wir wollen geistlich wachsen. Und was machen wir? Wir gehen ins Internet, auf YouTube, hören uns irgendwelche Leute an, gehen vielleicht auch in irgendwelche Konferenzen oder Freizeiten, vielleicht auch mal Sonntag in die Gemeinde, sehr schön. Und wir treffen Personen, die auf uns geistlich reif wirken. Oder das auch tatsächlich sind. Und was machen wir dann? Wir nehmen sie uns zum Vorbild. Da schreibt dann vielleicht der Redner auf der Konferenz ein Buch drüber, wie man denn stille Zeit machen könnte. Und wir kaufen uns dieses Buch und dieses Buch lesen wir und verschlingern wir. Und wir denken uns, wenn wir das ganz genau so umsetzen, wie der das schreibt, dann muss es uns ja auch so gehen, dass wir geistlich genauso reif werden wie er. Ist so. Oder wir haben jemanden, der für Heilung betet. Und es trifft überraschend oft ein, wenn er das macht. Und unsere Schlussfolgerung ist, ich stelle mich mal daneben und schaue mir an, wie er das genau macht. Und dann mache ich das ganz genau so auch. Und dann passiert meistens nichts. Und wir kommen zu dem Schluss. Methode habe ich mir abgeschaut, habe ich 1:1 umgesetzt. Es passiert nichts. An Gott kann selbstverständlich nicht liegen, das wäre ja viel zu anmaßend. Aber die Methode funktioniert bei anderen Personen, bei mir nicht. An Gott liegt es nicht. Wow. Woran hat er liegen? An mir. Und die nächsten Tage, Wochen und Monate verbringen wir dann damit, dass wir darüber nachdenken, was in unserem Leben denn Gott jetzt hindern würde, unser Gebet zu erhören. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann denkt sich natürlich jeder, ja, was ein Schwachsinn. Stimmt, würde ich niemals tun. Aber wir haben leider ganz oft dieses Denken. Auch unbewusst. Es ist nicht so, als ob Gott hergehen würde und sagt, ja, gestern hat der Flo mit seiner Frau gebetet. Aber sorry, das reicht nicht. Es braucht mindestens 10 Gebete, damit das geheilt wird. So ist Gott nicht. Und doch. Diese zugrunde liegende Denkweise haben wir leider ganz oft. Weil wir nämlich ganz oft denken, wir könnten Gott zu einem Menschen machen. Dass wir Gott durch ein bestimmtes Verhalten dazu bringen könnten, dass er garantiert das macht, was wir möchten. Und was machen wir dann? Wir machen aus Gott einen Götzen, wo wir einen Regentanz machen müssen, auf genau die richtige Art und Weise, damit das passiert, was wir wollen. Was sagt die Bibel dazu? Kennt ihr die Geschichte von Elia und den Baalspriestern? Könnt ihr mal nachlesen. Danke. Lest eure Bibel. Könnt ihr mal nachlesen. 1. Könige 18. Ist sehr spannend zu lesen. Ich erkläre mal so grob die Story. Elia ist ein Prophet Gottes, der König von Israel, läuft anderen Göttern hinterher, Gott verspricht Gericht und dann kommt der Showdown auf den Berg, Karmel, Elia alleine gegen hunderte Baalspriester und Elia sagt im Endeffekt, naja, schauen wir mal, welcher Gott mächtiger ist. Und sie sollen Opfer bringen, Holz ranlegen. Und er sagt, na, aber wir zünden das noch nicht an, sondern wir beten darum, dass euer oder mein Gott das Opfer entzündet. Und was natürlich dann passiert ist, die Baalspriester hüpfen um ihr Opfer rum, schreien, beten und Baal, nichts passiert. Elia gebraucht schöne Wörter, um sie ein bisschen zu triggern. Und dann geht es weiter, die tanzen weiter drumherum, ritzen sich in die Haut ein, Blut fließt und sonstige Sachen, weil da steht nämlich auch, und sie machten das nach ihrer Weise, wie es das Blut dort nicht hinabfloss und nichts passiert. Weil sie dachten, mit diesen Methoden können wir unseren Götzen gewogen machen. Elia sagt, braucht's alles nicht. Er betet, Gott macht. Toll. So. Ja. Und auch wir können das in unserer heutigen Zeit in der Gemeinde leben. Und jetzt kommt die Folie. Sorry, habe ich falsch reingeschrieben. Hebräer 13, Vers 7. Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild, nicht ihre Methode. Ja. Lebendiger Glaube ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und da musst du dir keine Methoden abschauen. Du musst keine Beziehung kopieren, sondern es ist deine Beziehung mit Gott. Soweit die Voraussetzungen. Wird vielleicht doch ein bisschen länger heute. Was heißt also Glaube? Da kommt jetzt der Hobbyphilosoph und sagt, Glauben heißt nicht wissen. Aha, das habe ich auch schon oft gehört. Falsch. Glauben, wie ihn die Bibel beschreibt, heißt, auf das zu vertrauen, was bereits wahr ist. Es wird nicht erst wahr, weil ich dran glaube. Das ist manchmal das, was wir denken. Sondern ich glaube daran, weil es wahr ist. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube an die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin wahrhaftig. Glaub mir. Es ist auf gar keinen Fall unsere Verantwortung, durch unseren Glauben etwas wahr werden zu lassen. Es ist unsere Verantwortung, die Wahrheit zu glauben, auch wenn ich mich vielleicht gerade nicht danach fühle. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn die Wahrheit ist immer wahr, ob es sich gerade so anfühlt oder nicht. Bei Gott gibt es keine gefühlte Wahrheit. Und ich könnte die Predigt in einem Satz zusammenfassen. Find raus, was bereits heute wahr ist. Glaub's, ob dir danach zumute ist oder nicht. Dein Leben wird sich verändern. Es ist so. Jetzt rollt vielleicht der eine oder andere mit den Augen und sagt, hat er wieder so ein Life-Coach-Buch gelesen, Positive Thinking, ich muss mich selber positiv beeinflussen. Nein, es geht nicht um die Kraft des positiven Denkens, weil alles, was ich über positives Denken oder sonstiges lese von irgendwelchen Gurus und frag mich nicht, das hängt immer von mir ab. Da hängt alles nur von mir ab. Aber, und das ist der Unterschied, ob dein Glaube funktioniert, hängt davon ab, an wen du glaubst. Wenn du an dich selber glaubst, ja, viel Spaß. Jeder Mensch glaubt irgendwas. Wir haben ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir glauben. Wir haben auf alles eine bestimmte Sichtweise. Und jeder hat vielleicht eine andere Wahrnehmung von dem, was wahr ist. Wahrnehmung. Wir glauben, das, was wir glauben, das, was wir als wahr betrachten, und das ist sehr wichtig, das wird unsere Entscheidung bestimmen. Das wird bestimmen, wie du handelst. Und deshalb spricht die Bibel auch davon, dass wir an den Früchten den Glauben erkennen werden. Zu abstrakt? Okay. Du kaufst dir eine Dose Cola im Aldi und du machst sie auf und du trinkst, ohne zu überlegen. Warum? Weil du glaubst, dass da Cola drin ist. Weil du das schon 100 Mal gemacht hast. Und es war jedes Mal Cola drin. Wie oft müsste da drin sowas wie Wurstwasser sein, bis du vorsichtig bist, das nächste Mal das erste im Glas kippst, bis dein Glaube erschüttert wird? Wie oft müssen wir negative Erfahrungen machen, bis sich unser Verhalten ändert, bis sich unser Glaubensinhalt ändert? Wir machen das mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Jeder Mensch glaubt irgendwas. Du glaubst, dass die Ampel, wenn du drüber läufst, für dich grün ist und für den anderen rot, auch wenn du nicht siehst. Das sind so ganz einfache Sachen. auch viel komplexer. Der eine sagt, ich glaube, dass das alles hier von Gott geschaffen wurde, und er sagt, nö, ich glaube, dass die Evolution ist. Das sind alles Glaubensfragen. Und aufgrund dessen, was du glaubst, wirst du handeln. Und jeder Mensch glaubt ganz viele Sachen. Wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, ich kann nicht glauben, machst du die ganze Zeit schon. Und jeder handelt nach seinem Vertrauen in die Wahrheit, an die er glaubt. Auf den christlichen Glauben bezogen jetzt mal. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen liegt einzig und allein darin, an wen und an was er glaubt. Das sogenannte Glaubensobjekt, ein sperriger Begriff, aber kann ich jetzt nicht anders formulieren. Und das Objekt unseres Glaubens, das bestimmt maßgeblich die Qualität unseres Glaubens. Es geht überhaupt nicht gar nicht darum, ob du glaubst, sondern an wen du glaubst. Und deshalb sind, wie gesagt, so Aussagen wie so, ja, ich wünschte, ich könnte glauben, deinen Glauben möchte ich haben, Schwachsinn, weil du hast ganz allein selber in der Hand, an was du glaubst. Und wenn du sagst, ich kann nicht an Gott glauben, stimmt nicht, du willst nicht. Jeder kann glauben an das, was er möchte. Weil Gott es auch sagt in seinem Wort, jeder, der zu mir kommt, nehme ich an. Und da kommt es auch überhaupt nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Oder auf die Stärke, die Intensität oder keine Ahnung, was weiß ich. Jesus sagt, wir hatten das gestern, meine Frau und ich, Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird es sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Warum steht diese grauenvolle Stelle in der Bibel? Die steht nicht da drin, dass sich jemand, der das liest, in tiefer Verzweiflung wähnt, weil er seinen Garten nicht durch Willenskraft umgestalten kann, sondern die steht drin, weil Jesus damit ganz explizit darauf hinweisen möchte, es kommt darauf an, an wen du glaubst. Und dann ist es vollkommen egal, wie groß dein Glaube ist, weil du glaubst an jemanden, der kann. Das steht drin, damit wir verstehen, dass es nicht von uns abhängig ist. Glaube in der Bibel wird beschrieben als gelebtes Vertrauen an den allmächtigen Gott, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der eine Beziehung mit dir möchte. Das ist Glaube. Und alle anderen Glaubensobjekte, die nicht Gott sind, haben gigantisches Potenzial, dich zu enttäuschen. Sei es dein Partner, sei es deine Familie, Geld, Pastor, die Kirche. Das alles kann dich früher oder später enttäuschen. Wie oft höre ich von Leuten, die sagen, ja, lass mich mit dem Glauben in Ruhe, schau dir mal die Kirche an, gar keinen Bock. Ja, stimmt, du hast ein falsches Glaubensobjekt abgelehnt. Du glaubst ja nicht wegen der Kirche. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, okay, ich nehme mir jemanden zum Vorbild, den Pastor, den Leiter, den Typen auf irgendeiner Konferenz. Und dann findest du raus, weiß nicht, dass er seit 5 Jahren eine Affäre hat. Dann kommt deine Glaubenskrise. Wenn das deine Glaubensinhalte sind, wenn das das Objekt deines Glaubens ist, alles hin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Glaubensobjekt haben, das uns nicht enttäuscht. Und da gibt es halt nur eine Option. Kindergottesdienststundenantwort. Jesus. Danke. Weil das ist nämlich Jesus. In Hebräer 13, Vers 8 steht so, denn Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Haben wir es geklärt, was unser Objekt ist?
Jesus.
Danke. So. Jetzt habe ich die Grundlage meines Glaubens geklärt. Wie wachse ich denn jetzt um alles in der Welt im Glauben? Ganz einfach. Glauben heißt, haben wir vorhin schon gehört, Vertrauen, dass wir suchen, was wirklich wahr ist und dass wir danach handeln. Und warum ist das Handeln so wichtig? Weil das Handeln nun mal zeigt, was ich wirklich glaube. Denn Jesus lässt dir genau eine einzige Wahl. Jesus als Objekt deines Glaubens, ja oder nein, das ist deine Wahl. Und danach, der Inhalt deines Glaubens, steht dann nicht mehr zur Wahl. Entweder du glaubst an Jesus mit allen Konsequenzen oder halt nicht. Kann ich nicht schönreden. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst natürlich dir Sachen zusammenschustern und kannst natürlich sagen, ja, Jesus ist ein cooler Typ, aber so nicht alles davon, ein paar Sachen und dann mache ich hier, dann glaubst du nicht an Jesus. Dann schusterst du dir selber was zusammen, du glaubst nicht an den Gott der Bibel, du verlässt dich wieder auf dich und früher oder später wirst du enttäuscht werden. Was Jesus sagt, was Gott sagt, müssen wir glauben. Denn das ist die Wahrheit. Wenn wir das nicht tun, führen wir keine Beziehung mit ihm. Dann brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn es nicht läuft. Wie viel Glaube ich jetzt habe, das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie gut ich die Person kenne, an die ich glaube. Wie gut kenne ich Gott. Nochmal, biblische Wahrheit ist nicht verhandelbar. Wenn ich an Gott glaube, glaube ich das? Und sie ist wahr, ob sich es gerade so anfühlt oder nicht. Aber wir lassen uns ziemlich oft täuschen. Wir denken leider ganz oft, dass es andersrum ist. Wenn ich fest genug glaube, wird es wahr. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, Gott ist Wahrheit. Deshalb glaube ich. Ich muss mich nicht fest anstrengen zu glauben und dann da sitzen und sagen, ich glaube zu wenig und deswegen macht Gott nichts. Ich muss mehr glauben. Wie soll das aussehen? Die Wahrheit ist wahr. Unabhängig von deinem Glauben. Beispiel. Du kannst natürlich hergehen und sagen, ja, diese Schwerkraft, komisches Konstrukt, glaube ich nicht. Und du kannst sehr überzeugt davon sein und die Sache auch sehr überzeugt davon nicht glauben. Aber ich verspreche dir, egal wie stark dein Glaube auch sein mag, du wirst mit 10 Meter pro Sekunde auf dem Boden aufschlagen, wenn du irgendwo runterspringst. Wahrheit ist wahr, unabhängig von deinem Glauben. Glaube in der Bibel. Wie ihn die Bibel beschreibt, wird wachsen, wenn du 3 Dinge machst. Dein Vertrauen auf Gott setzt. Da kannst du klicken, sorry, das hat sich gespeichert. Wenn du ihn besser kennenlernst und wenn du danach handelst, gehorsam bist. Gott besser kennenlernen kann ich natürlich sehr gut in meiner täglichen stillen Zeit, im Bibellesen, im Gebet. Wenn ich das aber mache, um Gott zu gefallen, bringt es mir gar nichts. Wenn ich das mache, um ihn besser kennenzulernen, bringt es mir sehr viel. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn du in einer Beziehung sagst, keine Ahnung, Resi ist Typ Zeit zu zweit, so, wenn ich jetzt mit meiner Frau Zeit verbringe, damit ich Ruhe habe, wird das unsere Beziehung nicht stärken. Wenn ich das aber mache, weil ich sage, oh, ich möchte ihr auf ihre Art und Weise Liebe zeigen, dann wird es die Beziehung stärken. Ich mache genau das Gleiche, aber die Herzenshaltung ist eine andere. Steht da? Und dann lerne ich Gott besser kennen. Wenn ich, und das ist mir noch wichtig zu betonen, wenn ich Bibel lesen, beten und sonstige Sachen, wenn ich das alles mache, um ihm zu gefallen, kriege ich jeden Tag, wo ich es vergesse oder wo ich es nicht schaffe, eine Krise. Weil, oh, ich habe heute nicht gebetet. Ja, natürlich segne Gott mich nicht heute. Heute wird alles schief laufen. Es hängt nicht von dir ab. Gott möchte dein Herz. Es bringt ihm gar nichts, wenn du jeden Tag in der Bibel liest und in dem Moment, wo du das Buch zuklappst, vergessen hast, was drinsteht. Dann sagst du, es ist mir egal, ich glaube es nicht. Ich lese es, damit ich gut Pluspunkte bei dir sammle. Aber wenn da drin steht, dass du mich bedingungslos annimmst oder frag mich nicht, ja, das, ach komm, das glaube ich nicht. Dann lass es. Gott wird dich nicht enttäuschen, wenn du dein Vertrauen in ihn setzt. Weil er hält sich an seine Versprechen. Deswegen haben wir gelesen, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Glauben heißt Vertrauen. Gottes Versprechen zu vertrauen, dass er verlässlich ist. Und das ist ein bisschen wie mit einem Kind. Beispiel. Ihr habt ein Kind, 4 Jahre alt, und ihr stellt es auf den Tisch vor euch. So. Und ihr geht einen Schritt zurück und sagt, spring. Was wird das Kind machen? Ein bisschen zögern. Aber wenn die Entfernung nicht zu weit ist, wird es irgendwann allen Mut zusammennehmen und springen. Und hoffentlich fangt ihr es. Wenn ihr das Kind dann gefangen habt und wenn der Adrenalinschub weg ist, läuft das Kind zum Tisch zurück. Nochmal, nochmal. Ja? So. Genauso ist es auch mit unserem Vertrauen bei Gott. Um das mit dem Beispiel zu sagen, es ist sogar noch viel krasser. Gott steht nicht am Anfang da, sagt, da ist der Tisch, ich bin hier. Glaubst du, dass ich alles kann? Ja, komm. Sondern Gott steht an der Tischkante, steht hier, hat die Arme offen
am Kreuz
und sagt, komm, spring. Und du musst eigentlich gar nicht springen, du musst es nur annehmen. Und dann sagt Gott auch nicht nach dem ersten Sprung, so, jetzt hast du mir vertraut, dein Pech. Direkt 3 Meter? Nein. Gott verspricht in seinem Wort, und deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen, die Bibel. Verspricht in seinem Wort, dass er uns nicht überfordern wird. Es steht da drin. Du kannst es glauben oder nicht, aber es steht da drin und es ist die Wahrheit. Und auf einem gelebten Glauben, auf einem Glauben, dass das Objekt unseres Glaubens verlässlich ist, absolut verlässlich, weil er gestern gehandelt hat, heute da war und deswegen auch morgen da sein wird. Aus dieser Verlässlichkeit kann mein Glaube wachsen und stark werden. So, wenn du jetzt sagst, das war alles so theoretisch, sag mir einfach, was ich machen soll. Danke, setz es aber auch um. Der wichtigste Punkt der Predigt, wenn du sonst nichts mitnimmst. Nächste Folie. So beschreibt die Bibel Glaube. Puh, Reinhard und ich, wir haben im ersten Get Free Kurs das gesehen und gesagt, so, boah, ja, so logisch. Aber es ist so. Erst kommt die Wahrheit, dann kommt der Glaube, daraus kommt dein Verhalten und dann kommen die Gefühle. Du beginnst mit Gottes Wahrheit, was in seinem Wort steht. Du entscheidest dich, das ist eine Entscheidung, das zu glauben. Und das wird sich auf dein Verhalten auswirken. Wird's. Du musst dein Verhalten nicht krampfhaft verändern. Der Glaube an die Wahrheit wird dich freimachen, sagt Jesus auch, steht auch drin. Und letztendlich wird es auch Einfluss auf deine Gefühle haben. Aber leider drehen wir das Ganze viel zu oft um. Wir fangen bei den Gefühlen an. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich höre Gott nicht, ich fühle mich so alleingelassen. Verhalten, ja, da habe ich jetzt 2 Optionen, ich warte einfach, was passiert. Oder nein, ich muss viel, viel mehr machen, der ist gerade irgendwie sauer auf mich. Und dann habe ich dieses Bild über mich, dann glaube ich das irgendwann. Und dann wird das ein Inhalt und das wird für mich die Wahrheit. Und das ist falsch. Ich muss Gottes Wahrheit nehmen als Grundlage. Denn sich auf Gefühle zu verlassen, führt nicht zwingend zu gutem Verhalten. Richtiges Verhalten wird aber zu guten Gefühlen führen. Ich glaube, jeder, der sich schon mal gedacht hat, was habe ich denn da gemacht, nur weil ich mir das eingebildet habe, weiß, was ich meine. Versteht mich nicht falsch, Gefühle sind nicht schlecht. Wir werden auch eine Einheit an den nächsten Sonntagen haben über Gefühle und den richtigen Umgang mit Gefühlen. Das ist auch ganz wichtig. Aber Gefühle können nicht die tragfähige Basis für deinen Glauben sein. Das muss die Wahrheit sein. Unsere Gefühle sind leider zu instabil dafür. Und so, mit dem Check, so überstehen wir die Herausforderungen in unserem Leben und in unserem Glauben. Denn es ist nun mal so, dass der Glaube in schwierigen Zeiten wächst. Wenn man auf der Gemeindefreizeit oder auch egal wo man war, wenn man mal so hört, was so die Zeugnisse sind, es ist in sehr vielen Fällen komischerweise so, dass in schwierigen Zeiten Leute zum Glauben kommen. Warum? Weil man dann vielleicht bereit ist, die Kontrolle abzugeben. Sagen, okay, ich spring. Und dann erlebt man, dass Gott da ist, dass er treu ist. Wenn dein Vertrauen auf die Probe gestellt wird und Gott dir zeigt, dass er treu ist, dann wächst dein Glaube. Und ja, vielleicht geht es dir dann auch wie mir gestern, dass wir dann da sitzen und beten. Und es passiert nichts. Aber dann ist es so wichtig, dass wir eben nicht diese Kaskade lostreten von wegen so, ja, jetzt fühle ich mich schlecht, weil es hat nicht funktioniert. Was kann ich machen, um Gott dazu zu bringen, das zu machen, was ich möchte? Daraus entsteht dann der Glaube, es läge an mir. Und daraus entsteht die Wahrheit, Gott liebt mich nicht. Und dann bin ich halt genau in die Falle getappt. Anstatt mir die biblische Wahrheit anzuschauen. Gott liebt dich. Das anzunehmen im Glauben. Im Vertrauen darauf, dass Gott mich liebt und das Beste für mich möchte, beten. Dann entstehen gute Gefühle. Dann habe ich absolut kein Problem damit, wenn ich bete und Gott heilt mich in der gleichen Sekunde. Weil ich mir dann denke, ha, passt ja voll gut als Beispiel für die Predigt morgen. Ich weiß es nicht. Ich glaube an den allmächtigen Gott, der es gut mit mir meint und der alles im Blick hat. Ich habe das nicht. Wer bin ich, diesem Gott zu sagen, du musst genauso machen, wie ich will? Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist in Situationen, wo man ganz, ganz dringend eine Gebetserhörung haben möchte. Natürlich. Aber was sagt die Bibel? Die sagt, dass Gott dich auch liebt, auch wenn nicht sofort das passiert, was du möchtest. Und dass Gottes Wege so viel höher sind als deine Wege. Ja, schwierig anzunehmen. Aber das anzunehmen, das zu glauben, da zu vertrauen, vielleicht auch, weil man gesehen hat, hey, Gott hat in der Vergangenheit schon echt viel für mich gemacht. Das stärkt meinen Glauben und es gibt mir Frieden auch in schwierigen Situationen. Und deshalb betet Jesus auch, dein Wille geschehe, Vater. Dein Wille geschehe, so wie du möchtest und nicht ich. Sei mal nicht böse, aber ich glaube nicht, dass Jesus Bock gehabt hat, am Kreuz zu sterben. Das ist keine angenehme Sache. Aber er hat gesagt, ja, mache ich. Weil es ist notwendig, weil der Vater sagt ja. Das ist der einzige Weg, um Beziehung zu den Menschen wieder zu haben. Also, die richtige Reihenfolge ist entscheidend. Absolut entscheidend. Wahrheit, Glaube, Verhalten, Gefühle. Und deswegen stehen dann auch so Stellen drin, vielleicht hat sich der eine oder andere mal gefragt, ich mache das gern, Paulus predigt da immer nur aus Glauben und dann kommt Jakobus und widerspricht Paulus und wir denken uns, oh, die Bibel widerspricht sich selber, weil da stehen dann so Sachen, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir dann deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Das ist eine super schöne Stelle. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihm Gott das Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Das ist kein Widerspruch zu Paulus, nur durch Glaube. Richtig, nur durch Glaube wirst du errettet, aber der Check für deinen Glauben, ob du wirklich glaubst, sind deine Taten. An meinem Handeln kann ich erkennen, was ich glaube, sagt Jakobus. Denn der Mensch, nächste Folie, der Mensch handelt leider nicht immer nach seinen Überzeugungen. Wenn ich der Überzeugung bin, dass es mir gut täte, öfter ins Fitnessstudio zu gehen, ist das eine schöne Überzeugung. Warum mache ich es dann nicht? Wir handeln nicht immer nach unseren Überzeugungen. Aber wir werden immer danach handeln, nach dem, was wir glauben. Wenn ich glaube, nächstes Jahr reicht auch noch. So ist es. Und das Schöne ist, jeder Einzelne hier von uns kann reifer Christ werden. Kann Christ werden, der vielfältig Frucht bringt. Ja, sagt die Bibel so schön. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist keiner hier, kein einziger hier, der Versuchung nicht widerstehen könnte, der nicht aus Hoffnungslosigkeit, aus schlechten Angewohnheiten und sonstigen Einflüssen rauskommen könnte. Es ist keiner hier, wo Gott sagt, ja, bei dem, nee, den lasse ich leiden. Was braucht es dafür? Da braucht es keine besondere Salbung oder 3 Konferenzen im Jahr oder fragt mich nicht oder sonstige Sachen. Nein, du musst nur wissen, was wahr ist. Und dich entscheiden, das zu glauben und dann auch zu tun. Deine Werke aus dir selber raus, dein Handeln, wird dich kaputt machen. Wenn du versuchst, dein Verhalten zwanghaft zu verändern, um Gott zu gefallen, aus dir selber raus, weiß jeder, glaube ich, was ich meine, wenn man sagt, da gehst du kaputt, weil das klappt nicht. Ja, komisch. Aber aus dem Glauben an die biblische Wahrheit wird sich unser Verhalten verändern. Und da möchte ich uns mitnehmen und sagen, verschieb den Fokus. Verschieb den Fokus hin von deinen schlechten Angewohnheiten, von den sonstigen Sachen auf die Wahrheit hin. Weil es ist eine ganz, ganz krass andere Sache, ob ich da sitze und sage, ich darf das nicht, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen. Oder ich sitze da und ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Wenn wir einen Fokus drauf legen, unser Handeln zu verändern, werden wir scheitern. Aber der Glaube an die Wahrheit wird uns freimachen und uns zu gutem Verhalten bringen. Und dann auch zu guten Gefühlen. Und deswegen würde ich mir so wünschen, entscheide dich, dass du dich von Gott überzeugen lässt, dass seine Vorstellungen für dein Leben wirklich die besten sind. Denk an die richtige Reihenfolge, weil erst kommt die Wahrheit und aus der Wahrheit kommt das Handeln. Und wenn wir das umsetzen, ich verspreche euch, euer Leben wird sich verändern. Grandios, wirklich. Amen. Vater, ich danke dir, dass du in Vorleistung gegangen bist und dass du dir alles offenbart hast über dich, was wir wissen müssen, dass wir dich eigentlich kennen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns verstehen hilfst, dass du konstant bist, dass du treu bist und dass du zu dem stehst, was du uns versprichst, und ich möchte dich bitten, dass du uns das erkennen lässt, dass du uns deine Wahrheit erkennen lässt, dass du uns die ins Herz schreibst und dass wir frei werden von den ganzen Zwängen, die wir haben, von den Anstrengungen und den ganzen Versuchen, dir zu gefallen, weil wir noch nicht verstanden haben, dass wir dir bereits gefallen haben. Amen.